Ja, wie Martin schon angekündigt hat, möchten wir uns heute Abend mit den ersten Versen aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs beschäftigen. Und wir wollen die ersten Verse dieses Kapitels gemeinsam lesen. Aus dem Brief an die Epheser, Kapitel 4, von Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Soweit wollen wir Gottes Wort lesen. Ja, wir haben uns bei den zurückliegenden Malen mit den ersten drei Kapiteln dieses wunderbaren Briefes in Gottes Wort beschäftigt. Und ich möchte versuchen, ganz kurz so eine kleine Zusammenfassung dieser Kapitel zu geben, dass wir so ein bisschen wieder reinkommen oder wer auch noch nicht dabei war, dass wir etwas besser den Zusammenhang verstehen, in dem auch die Verse stehen, die wir heute Abend gelesen haben. Denn mit Kapitel 4 sind wir an so einer Schnittstelle in diesem Brief und da hilft es und ist auch wichtig zum Verständnis, dass wir so grob wenigstens nochmal uns in Erinnerung rufen, was in den ersten drei Kapiteln vor uns gestanden hat. Wir haben uns bei der Betrachtung dieses Briefes daran erinnert, dass der Epheserbrief als das große Thema den Ratschluss Gottes hat. Oder wir könnten auch sagen, den Heilsplan Gottes. Und wir haben gesehen, dass dieser Plan Gottes zwei große Aspekte beinhaltet. Der Hauptaspekt dieses, wenn wir das so sagen dürfen, Ratschlusses, dieses Planes Gottes, ist der Herr Jesus, ist der Sohn Gottes, und zwar in seiner Verherrlichung als Mensch hier auf der Erde. Gott hat es sich vorgesetzt, in sich selbst, den Herrn Jesus einmal hier auf der Erde zu verherrlichen, indem er ihn als den König einsetzen wird, der in der Zeit des tausendjährigen Friedensreiches hier auf der Erde regieren wird in Gerechtigkeit und Frieden. Aber das Große ist, dass Gott auch an uns gedacht hat und dass er in seinem Plan es vorgesehen hat, dass sein Sohn nicht alleine hier auf der Erde verherrlicht wird, sondern dass er seine Versammlung, seine Gemeinde dabei haben wird, die aus allen wirklich wiedergeborenen Gläubigen besteht. Das haben wir in Kapitel 1 in Vers 9, 10 und 11 gesehen. Ich will das doch mal lesen. Kapitel 1, Vers 9, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Dieser Ausdruck beschreibt die Zeit des tausendjährigen Reiches. Und dann kommt es, was Gott sich vorgesetzt hat, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und dann kommen wir ins Spiel, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien. Christus und die Versammlung, das ist der Inhalt dieses Ratschlusses Gottes. Und wir haben dann in Kapitel 2 gesehen, was Gott getan hat, um diesen Ratschluss zur Ausführung zu bringen, um das möglich zu machen. Und dabei lag der Schwerpunkt ganz besonders auf diesem zweiten Aspekt des Ratschlusses, auf der Versammlung. Kapitel 2 zeigt uns, was Gott getan hat, um die Versammlung zu bilden. Und wir haben gesehen, dass Gott die Versammlung aus denkbar schlechtem Material, wenn wir das sagen wollen, gebaut hat. Aus Menschen, die, wie es zu Beginn von Kapitel 2 heißt, tot waren in Vergehungen und Sünden. Aus Menschen, die Söhne des Ungehorsams waren und auch Kinder des Zorns, Vers 1, 2 und 3. Aus solchen hat Gott sich seine Versammlung gebildet. Und wir haben an dieses herrliche Gott aber gedacht, in Kapitel 2, Vers 4, der in seinem Reichtum an Barmherzigkeit und an Liebe an uns gehandelt hat, als wir eben tot waren, und uns mit dem Christus lebendig gemacht hat, uns mit ihm auferweckt hat. Das ist alles geistlich wahr für jemanden, der den Herrn Jesus als seinen Erretter angenommen hat, und wie er uns schon jetzt mitsitzen lässt in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Das ist gewaltig groß, was Gott getan hat an jedem, der auch heute Abend hier ist und sagen kann, ich bin ein Kind Gottes. Wir sind in so eine wunderbare Stellung gebracht worden. Und ab Vers 11 wird in diesem Kapitel dann gezeigt, dass Gott die Versammlung gebildet hat, indem er Menschen aus dem Volk Israel und Menschen aus den Nationen, wie wir es waren, miteinander versöhnt hat, vereinigt hat in einem Leib, wie er sie zu einem neuen Menschen geschaffen hat. Und das alles auf der Basis des Opfers des Herrn Jesus am Kreuz. Immer wieder finden wir dort, wie auf das Blut des Herrn Jesus, auf seinen Tod am Kreuz hingewiesen wird. Das war nötig, um aus so totem Material so etwas Wunderbares zu bauen. Die Versammlung, die jetzt mit dem Leib des Christus verglichen wird, mit diesem Bild, und von der auch gesagt wird, dass sie eine Behausung Gottes im Geist ist, ganz am Ende von Kapitel 2. Die Gläubigen heute der Gnadenzeit bilden den Leib Christi und das Haus Gottes. Das werden wir gleich noch brauchen. Und dann hatten wir letztes Mal Kapitel 3 vor uns. Und in Kapitel 3 wird uns gezeigt, das ist eigentlich ein Einschub, das werden wir auch gleich sehen. In Kapitel 3 wird gezeigt, wie Gott diesen seinen Plan, seine Gedanken bekannt gemacht hat, wie er sie in dieser Zeit offenbart hat, indem er diese Gedanken nämlich ganz besonders dem Apostel Paulus mitgeteilt hat, der sie verkündigt hat und der sie aufgeschrieben hat, so dass wir sie bis heute nachlesen können. Und das ist auch beeindruckend, was dort gesagt wird. Welch tiefe Gedanken im Herzen Gottes waren, die in der ganzen Zeit des Alten Testamentes völlig unbekannt waren, die Gott keinem mitgeteilt hatte, die er dann aber in dieser Zeit, wo wir leben dürfen, mitgeteilt hat, offenbart hat, so dass wir heute darum wissen dürfen und im Genuss dieses Segens auch leben dürfen. Kapitel 3 hat dann mit einem wunderbaren Gebet des Apostels Paulus geendet. Das haben wir letztes Mal vor uns gehabt. Und dann sieht man am Ende von Vers 21 in Kapitel 3, dass dort ein Klammersatz zu Ende geht. Und dieser Klammersatz, der umfasst so gut wie das ganze Kapitel 3 bis auf den ersten Vers. Und mit Kapitel 4, das habe ich schon gesagt, kommen wir jetzt so an eine Schnittstelle in diesem Brief. Wenn wir in den ersten drei Kapiteln mehr die Lehre dieses Briefes vor uns gehabt haben, dann kommt ab Kapitel 4 der praktische Teil dieses Briefes. Da geht es um unsere Praxis, um unsere praktische Lebensführung als Christen. Und wenn der Herr das schenkt und wir das so betrachten dürfen, dann werden wir überrascht sein, wie gerade in diesem Brief, der uns in den ersten drei Kapiteln so hohe Gedanken vorstellt, so tiefe Wahrheiten vorstellt, wie gerade in diesem Brief auf die kleinsten praktischen Details unseres Alltagslebens eingegangen wird. Wie zum Beispiel davon gesprochen wird, dass Kinder ihren Eltern gehorchen sollen. Und solche Dinge, die wir alle aus dem Alltag kennen, die finden wir gerade in diesem Brief, der uns mit die höchsten Wahrheiten im Neuen Testament vorstellt. Und da erkennen wir schon, dass für Gott, für den Herrn Jesus, die Lehre und die Praxis immer untrennbar zusammengehören. Und dieser Brief macht wunderbar deutlich, dass wir in den ganz praktischen Beziehungen, in denen wir als Menschen, als Gläubige stehen, sei es in unseren Familien, in den Ehen, am Arbeitsplatz, dass wir in diesen Beziehungen himmlisches Licht verbreiten sollen. Dass wir in diesen Beziehungen so wandeln sollen, so leben sollen, wie es unserer hohen Stellung und Position, in die wir gebracht worden sind aus Gnade, entspricht. Und das wollen wir gleich von Anfang an doch tief in unsere Herzen fassen, dass das das Ergebnis der Beschäftigung auch mit den hohen Gedanken dieses Briefes sein soll, dass wir jetzt schon in unserem Leben, im Alltag, dementsprechend leben. Und deshalb beginnt dieser praktische Teil in diesem Brief, in Vers 1 auch, direkt damit, dass von unserem Wandel, von unserer Lebensführung gesprochen wird. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Dieser Satz, der lautet ganz ähnlich wie der Beginn von Kapitel 3. Und das erklärt sich ja auch gut, wenn wir gesagt haben, dazwischen liegt ein Einschub. Kapitel 3, Vers 1 heißt es, deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Und hier sagt Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Paulus knüpft also hier an das an, was er am Ende von Kapitel 2 gesagt hat und worüber er dann in Kapitel 3 schon schreiben wollte, bevor er dann diesen Einschub geleitet durch den Geist Gottes gemacht hat. Das knüpft also unbedingt an das Ende von Kapitel 2 an. Aber es ist ganz interessant, so eine kleine Feinheit. Wir haben in Kapitel 3 gelesen, dass Paulus sagt, ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu. Und hier in Kapitel 4, Vers 1 sagt er, ich, der Gefangene im Herrn. Das ist nur so ein ganz kleines Detail. Aber wenn wir ab Kapitel 4 bis Kapitel 6 einmal lesen, dann finden wir sehr oft den Ausdruck Herrn im Herrn. Ganz anders im ersten Teil, in den ersten drei Kapiteln, lesen wir ganz oft in Christus. Und auch da erkennen wir wieder etwas von der Vollkommenheit des Wortes Gottes. Wenn es um die Lehre geht, wenn es darum geht, dass uns unsere wunderbare Stellung vorgestellt wird, dann ist diese Stellung in Christus. Dann ist sie mit dem verherrlichten Herrn im Himmel verbunden. Und wenn es jetzt darum geht, entsprechend dieser hohen Stellung zu leben in der Praxis, dann führen wir unser Leben unter der Autorität des Herrn Jesus. Und deshalb wird in diesen zweiten drei Kapiteln ganz oft von dem Herrn gesprochen. Wenn ich es richtig sehe, dann wird nur einmal in Kapitel 4, Vers 32, ganz am Ende, in Christus genannt. Das, was wir im ersten Teil so oft finden. Also sehen wir auch hier schon, dass diese Titel des Herrn Jesus, wenn er von dem Herrn spricht, ganz angemessen ist zu dem Gegenstand, der jetzt vor uns kommt, unsere Praxis. Ich ermahne euch nun. An diesem Wort ermahnen ist in der Elberfelder Bibelübersetzung, die ich habe, ein kleiner Kringel, und da kann man hinten nachschlagen, dass dieses Wort verschiedene Bedeutungen hat. Es bedeutet auch so viel wie ermuntern oder ermahnen. Und wenn wir so einen Satz hier finden, ich ermahne euch nun, dann ist das nicht so, dass der Herr jetzt hier den Zeigefinger hochhebt, sondern dann ist das seine Liebe, dass er uns seine Gedanken auch für die Praxis vorstellt, damit wir ihnen entsprechend richtig wandeln müssen und nicht zurechtgewiesen werden müssen. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Paulus war gefangen. Er schrieb diesen Brief aus der Gefangenschaft. Haben wir uns schon zu Beginn von Kapitel 3 daran erinnert. Warum war Paulus denn gefangen? Paulus war gerade für die Wahrheit gefangen, die er hier in diesem Brief mitteilt. Paulus war gefangen genommen worden, weil er verkündigte, dass Gott sich jetzt auch Menschen aus den Nationen zugewandt hatte, dass er ihnen das Heil anbot und dass jetzt das Volk Israel nicht länger eine Sonderstellung hatte, sondern dass Gott ein neues Volk gebildet hat, bestehend aus Gläubigen aus den Juden und Gläubigen aus den Nationen. Das erregte die Feindschaft und den Hass der Juden so sehr, dass sie ihn gefangen nahmen. Und dann wurde er an die Römer überliefert, an die Gerichtsbarkeit. Für diese Wahrheit war Paulus ein Gefangener. Und das zeigt uns doch, dass diese Wahrheit dem Paulus etwas bedeutete, dass er es für wert hielt, dafür zu leiden. Und das zeigt uns gleich zu Anfang etwas von dem Wert, von der Bedeutung dieser Wahrheit, auch von dieser Bedeutung der Einheit im Volk Gottes, für die Paulus bereit war, solche Leiden auf sich zu nehmen. Und noch ein ganz praktischer Gedanke. Paulus schreibt hier auch nicht, ich, Paulus, der Gefangene des Kaisers, des römischen Kaisers. Nein, Paulus nahm diese Gefangenschaft aus der Hand seines Herrn an. Und das kann auch uns im Alltag, wenn wir das mal anwenden wollen, helfen, schwierige und unangenehme Situationen, mit denen wir konfrontiert werden, besser anzunehmen. Wenn wir dahinter die Hand unseres Herrn sehen. Nicht irgendein Schicksal oder irgendein Missgeschick, was uns passiert, sondern wenn wir festhalten, dass alles, was uns begegnet, auch im Alltag, aus der Hand Gottes kommt und an ihm vorübergegangen ist, das hilft uns auch schwierige Situationen, die uns vielleicht nicht gefallen, doch besser annehmen zu können. Paulus sah sich als einen Gefangenen im Herrn. Und er war das für die Wahrheit, von der er gerade in diesem Brief auch schrieb. Dann sagt er, ich ermahne euch nun, dass ihr würdig wandelt der Berufung. Ich ermahne euch nun, dieses kleine Wort nun ist auch bedeutsam. Das zeigt nämlich einmal, dass das, was jetzt folgt, sich unbedingt auf das, was vorangegangen ist, bezieht. Nun als eine Schlussfolgerung, als eine logische Konsequenz aus dem, was ich vorher gesagt habe, ermahne ich euch. Und es ist auch bemerkenswert, dass dieses Wörtchen nun nicht nur hier als Einleitung für den praktischen Teil eines Briefes gebraucht wird. Wir finden das genauso im Römerbrief. Es ist auch ein Brief, der viel Lehre enthält. Und in Kapitel 12, Vers 1 beginnt im Römerbrief der praktische Teil und er beginnt ganz ähnlich. Ich ermahne euch nun, da finden wir auch dieses Wort nun. Und dann gibt es noch den Kolosserbrief. Auch ein Brief, der viel Lehre enthält, hohe Gedanken enthält. Und auch dieser Brief beginnt in Kapitel 4, Vers 1, den praktischen Teil, und es kommt wieder dieses Wörtchen nun vor. Es ist also so ein kleines Kennzeichen, das uns hilft zu erkennen in diesen Briefen, jetzt geht es um die Praxis. Aber diese Praxis gründet sich in jedem dieser Briefe auf das, was vorangegangen ist an Lehre. Und das verstehen wir auch gut, denn wenn wir jetzt hier aufgefordert werden, würdig zu wandeln der Berufung, dann muss ich ja wissen, was die Berufung ist, wenn ich ihr entsprechend wandeln soll. Ich kann ja nicht etwas verwirklichen oder zu etwas aufgefordert werden, was ich überhaupt nicht kenne. Und so hängen Praxis und Lehre auch im Christenleben unbedingt zusammen. Beides ist gleichwertig, aber es kommt auf die Reihenfolge an. Und zuerst kommt immer die Lehre und dann die Praxis. Das kann ja gar nicht anders sein. Weil wenn ich eine Gott wohlgefällige Praxis zeigen soll, muss ich ja Gottes Gedanken dafür kennen, die in der Lehre des Wortes Gottes enthalten sind. Ihr jungen Leute kennt das auch, wenn man den Führerschein macht. Mit welcher Prüfung fängt man an? Mit der theoretischen Prüfung. Die muss man haben, um dann hinterher die praktische Prüfung machen zu können. Ich muss erst wissen, wie ich mich im Straßenverkehr zu verhalten habe, damit ich dann auch entsprechend Auto fahren kann. Und so ist das hier in Gottes Wort auch. Er stellt uns erst seine Gedanken vor, die Lehre des Wortes Gottes, und die müssen wir unbedingt kennen. Und dann werden wir aufgefordert, dementsprechend auch in der Praxis zu leben. Das gehört also unbedingt zusammen. Ist beides gleichwertig, aber die Reihenfolge ist entscheidend. Dass ihr würdig wandelt der Berufung. Würdig wandeln, das meint so viel, dass ihr angemessen oder entsprechend der Berufung euch verhaltet. Man sagt auch schon mal, Adel verpflichtet. Und so ist das hier auch. Wir haben eine hohe Berufung. Wir werden uns noch daran erinnern, was das für eine Berufung ist. Wir sind in eine hohe Stellung gebracht worden und sind sozusagen verpflichtet, dieser Stellung entsprechend auch im praktischen Leben uns zu verhalten. Wir sollen würdig wandeln dieser Berufung. Wir finden in Gottes Wort mehrfach, dass wir zu einem würdigen Wandel aufgefordert werden. Und jedes Mal steht das auch in Charakter, in Zusammenhang mit dem Charakter des Briefes, wo uns das vorgestellt wird. Im Kolosserbrief werden wir aufgefordert, würdig des Herrn zu wandeln. Und das passt, weil im Kolosserbrief steht die Herrlichkeit des Herrn so ganz besonders vor uns. In 1. oder 2. Thessalonicher, ich weiß es gerade nicht, werden wir aufgefordert, würdig des Gottes zu wandeln. Und hier ist es würdig der Berufung zu wandeln. Im Philipperbrief wird davon gesprochen, würdig des Evangeliums zu wandeln, auch wenn das ein klein wenig ein anderes Wort ist. Aber wir sehen und müssen das auch beachten, dass die praktischen Ermahnungen in diesen Briefen immer im Zusammenhang des gesamten Briefes gesehen werden müssen. Ja, wir sollen würdig wandeln der Berufung. Da müssen wir uns natürlich fragen, was ist denn diese Berufung? Und es hilft uns eben, das richtig zu erkennen, wenn wir die Verbindung zum Ende von Kapitel 2 erkennen, die ja da ist, weil Kapitel 3 ein Einschub ist. Wenn es um die Berufung geht, können wir vielleicht sagen, dass es zweierlei Aspekte ganz grob gesehen, unserer Berufung geht. Es gibt einmal einen ganz persönlichen Aspekt der Berufung und es gibt einen gemeinschaftlichen Aspekt der Berufung. Der persönliche Aspekt oder die persönliche Segensstellung, in die wir gebracht worden sind, die haben wir ganz zu Beginn von Kapitel 1 zum Beispiel gesehen, dass wir, jeder einzelne Gläubige, gesegnet ist mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Das ist das persönliche Teil und Geschenk für jeden Einzelnen von uns. Aber es gibt auch eine gemeinsame Berufung. Und die hat uns in Kapitel 2 beschäftigt. Diese gemeinsame Berufung ist nämlich, dass wir, wie wir in Vers 21 und 22 von Kapitel 2 lesen, ganz am Ende eben, sehen, dass von uns gesagt wird, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Und dann lesen wir noch Kapitel 3, Vers 6, wo uns auch etwas von diesem gemeinsamen Teil unserer Berufung oder Bestimmung gesagt wird, dass die aus den Nationen Miterben seien und mit Einverleibte oder mit Leib und Mitteilhaber der Verheißungen in Christus Jesus. Und um diesen gemeinschaftlichen Aspekt der Berufung geht es hier in erster Linie, wenn wir aufgefordert werden, würdig der Berufung zu wandeln. Das machen auch die nachfolgenden Verse deutlich, denn da geht es um etwas, was wir gemeinsam mit anderen Gläubigen verwirklichen sollen. Wenn wir das, was wir in Kapitel 2 und 3 gerade gesehen haben, kurz zusammenfassen, dann besteht unsere gemeinsame Berufung darin, dass wir den Leib Christi bilden dürfen und zweitens, dass wir das Haus Gottes bilden, die Behausung Gottes im Geist. Und mit diesen beiden Bildern, die für die Versammlung im Neuen Testament gebraucht werden, werden zwei unterschiedliche Gedanken verbunden. Mit dem Bild des Leibes eines menschlichen Körpers wird das Bild der Einheit oder der Gedanke der Einheit ganz besonders betont. Und bei dem Haus Gottes wird uns die Heiligkeit Gottes vorgestellt. Wir lesen im Alten Testament verschiedentlich, wie heilig der Wohnort Gottes war. Deinem Haus geziemt Heiligkeit. Das ist der große Gedanke, der uns mit dem Bild eines Hauses in Verbindung mit der Versammlung vorgestellt wird. Und wenn wir jetzt hier aufgefordert werden, würdig der Berufung zu wandeln, dann können wir sagen, dass wir in unserem täglichen Leben, in unserem gemeinsamen Leben als Christen etwas davon zeigen sollen, dass wir zu einem Leib verbunden sind, dass wir etwas von der Einheit, die in diesem Leib besteht, darstellen sollen und auf der anderen Seite in Übereinstimmung mit der Heiligkeit Gottes unseren Weg gehen sollen. Wir sollen etwas von der Einheit zeigen und entsprechend der Heiligkeit Gottes leben. Das können wir hier mit dem würdig Wandeln der Berufung verbinden. Das wird also ganz praktisch und betrifft unseren gemeinsamen Weg. Und mit dieser Berufung sind wir berufen worden. Das ist das wunderbare Teil, was uns geschenkt worden ist, dass wir zu der Versammlung des lebendigen Gottes gehören dürfen, die so untrennbar mit Christus, dem Haupt im Himmel, verbunden ist, seinen Leib bildet und zugleich die Behausung Gottes, eine Wohnstätte Gottes hier auf der Erde sein dürfen. Und dieser hohen Berufung entsprechend sollen wir jetzt in unserem Leben uns verhalten. Und wie das richtig gehen kann, in was für einer Gesinnung wir dieser Berufung entsprechend leben sollen, das wird uns in Vers 2 gezeigt. Da werden uns verschiedene Punkte genannt. Es wird von Demut, von Sanftmut, von Langmut gesprochen und gesagt, dass wir einander in Liebe ertragen sollen. Das ist die Gesinnung, die Denkweise, die Denkhaltung, die sich für solche geziemt, die in eine so hohe Position gebracht worden sind, die so eine wunderbare Berufung haben. Und das ist auch die Gesinnung, in der die nachfolgende Aufforderung in Vers 3 allein verwirklicht werden kann, wenn wir dort aufgefordert werden, uns zu befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das ist so der zentrale Satz in diesen ersten 6 Versen. Diese zentrale Aufforderung, die Einheit des Geistes zu bewahren. Aber vorweg wird uns gezeigt, dass wir dieser Aufforderung nur nachkommen können in einer richtigen Gesinnung. Und das ist eine Gesinnung, die uns der Herr Jesus vollkommen vorgelebt hat. Und wenn diese Punkte hier genannt werden, dann fällt es mir schwer, etwas darüber zu sagen, weil ich von mir selbst weiß, und vielleicht geht euch das im Blick auf euch auch so, wie ich mit diesen Punkten oft Mühe habe. Aber wir wollen das trotzdem zu unseren Herzen und Gewissen reden lassen und den Herrn bitten, dass er uns hilft, diese Charakterzüge, die er vollkommen in seinem Leben gezeigt hat, auch mehr im Alltag zu zeigen. Das erste ist, dass wir wandeln, leben sollen mit aller Demut. Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Demut meint, sich selbst ganz zurückzunehmen, bereit zu sein, den untersten Platz einzunehmen, den untersten Weg zu gehen. Und Demut können wir am besten lernen, wenn wir uns in der Nähe Gottes aufhalten. Wenn wir über Gottes Größe nachdenken, wenn wir über Gottes Liebe nachdenken, die sich uns zugeneigt hat, die wir so, wie wir gesehen haben, im Anfang von Kapitel 2 hoffnungslos verloren waren, die wir Feinde Gottes waren, dann werden wir klein, dann werden wir demütig. Und vollkommen dargestellt wurde dieser Wesenszug eben in dem Herrn Jesus. Wir denken daran, dass er von sich sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, in Matthäus 11, Vers 27, glaube ich. Das war der Herr Jesus. Er konnte sagen, ich bin von Herzen demütig. Das geht noch weiter als hier nur mit aller Demut. Denn bei uns besteht die Gefahr, dass wir vielleicht demütig tun oder nach außen demütig erscheinen, aber dass es gar nicht von Herzen wirklich ist. Aber bei dem Herrn Jesus war das von Herzen kommend. Das war durch und durch echt. Er, der Höchste von allen, war von Herzen demütig. Und wir denken auch an Philipper 2, wo uns die Gesinnung des Herrn Jesus vorgestellt hat. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christi Jesu war. Und dann wird uns gezeigt, wie tief der Herr Jesus sich herabgeneigt hat, wie sehr er sich erniedrigt hat. Das ist vollkommene Demut. Und das soll uns kennzeichnen. Ich habe mal einen Satz oder eine Definition im Blick auf Demut gelesen, die mir gut gefallen hat. Da sagte der Bruder, Demut ist die Eigenschaft, die man, wenn man meint, sie zu haben, schon verloren hat. Ich sage das nochmal. Demut ist die Eigenschaft, die man meint, wenn man meint, sie zu haben, schon verloren hat, weil man dann schon nicht mehr demütig ist. Da sieht man, das ist wirklich herausfordernd, mit aller Demut unseren Weg zu gehen. Aber das ist nötig, um auch die Einheit des Geistes, wie wir sehen werden, bewahren zu können. Der zweite Charakterzug ist die Sanftmut. Und die geht eigentlich aus der Demut hervor. Das Gegenteil von Sanftmut ist Murren, ist Auflehnung. Und Sanftmut ist eine Eigenschaft, die sich in erster Linie im Blick auf unser Verhältnis zu Gott bezieht. Sanftmütig zu sein meint, die Wege Gottes, die er mit uns geht, anzuerkennen, anzunehmen aus seiner Hand, ohne dagegen zu rebellieren, ohne dagegen zu murren. Sanftmut meint auch im Miteinander ruhig zu bleiben, wenn wir vielleicht persönlich angegriffen zu werden, dann sanftmütig, gelinde zu reagieren, auch das ist nicht einfach. Und auch das sehen wir vollkommen bei dem Herrn Jesus. Wir haben uns gerade schon an den Vers aus Matthäus 11 erinnert. Ich bin sanftmütig, sagt der Herr. Er war sanftmütig. Wir können auch einen Vers aus 2. Korinther 10 lesen, wo dieser Ausdruck auch vor uns kommt. 2. Korinther 10, Vers 1. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde des Christus. Wunderschön, wie das ausgedrückt ist. Die Sanftmut und Milde des Christus. So ist der Herr Jesus seinen Weg gegangen. Und wie hat er in vollkommener Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater gelebt? Ist den Weg in völliger Abhängigkeit von ihm gegangen? Und wie hat er auch in Sanftmut all die vielen Angriffe seiner Feinde ertragen? Der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Das ist ein Vorbild für Sanftmut, das Vorbild für Sanftmut. Und dann geht es um Langmut. Langmut hat vielleicht mehr seine Auswirkungen im Blick auf unser Zusammenleben mit unseren Mitmenschen, mit unseren Mitgeschwistern. Dass wir langmütig mit ihnen sind, das heißt, dass wir nicht schnell aufgeben, sie aufgeben, wenn wir zum Beispiel Fehler und Schwächen in ihrem Verhalten sehen, sondern dass wir langmütig sind, dass wir geduldig sind, könnten wir auch sagen. Auch wieder langmütig, wenn es um Dinge geht, wo wir vielleicht angegriffen werden, Dinge, die uns nicht gefallen, dass wir dann ruhig bleiben, geduldig bleiben, mit Langmut. Und auch da können wir wieder an den Herrn Jesus denken. Mich beeindruckt das immer, wenn man das so im Johannesevangelium liest. Da gibt es manche langen Kapitel, wo der Herr Jesus immer wieder im Disput mit den hohen Priestern, mit den Schriftgelehrten und Ältesten ist. Immer wieder greifen sie ihn an, versuchen ihm eine Falle zu stellen. Aber der Herr Jesus nimmt sich Zeit für sie, geht immer wieder auf ihre Attacken ein und versucht sie zu gewinnen. Das ist gewaltig, das ist die Langmut des Herrn Jesus, von der auch wir geprägt sein sollten. Und dann heißt es noch, einander ertragend in Liebe. Das spricht ganz direkt in unser praktisches Miteinander ein, in unsere Beziehungen zueinander. Es heißt ja einander ertragend, einer den anderen, ertragend in Liebe. Diese Grundhaltung der Liebe, die soll unser Miteinander bestimmen. Und wir alle wissen, dass wir Fehler und Schwächen haben. Und in der Regel sehen wir sie bei unseren Mitgeschwistern oft deutlicher als bei uns selbst. Aber es gilt, diese Schwächen und Fehler in Liebe zu ertragen. Das meint nicht, dass wir Böses oder offenbare Sünde bei dem anderen ertragen sollen. Das ist ganz interessant, das fiel mir jetzt auf, dass gerade den Ephesern in der Offenbarung, in dem Sendschreiben an die Epheser in Kapitel 2 gesagt wird, dass lobend erwähnt wird, dass sie Böse nicht ertragen konnten. Also darum geht es nicht, dass wir Sünde einfach übergehen, tolerieren und gutheißen. Nein, es geht darum, Schwächen, Unzulänglichkeiten, die wir alle haben, in Liebe zu ertragen. Nicht gleich auf die Barrikaden gehen oder auch nicht uns abzuwenden von jemandem, nur weil er uns irgendwie von seiner Art her nicht passt. Einander ertragend in Liebe. Und dieses Einander ist auch wichtig, dass wir das bedenken. Wir meinen ja schnell so, ja, ich muss die anderen ertragen. Aber wir sollten nie vergessen, dass die mich auch ertragen müssen. Einander ertragend. Und das hilft uns auch, wenn wir an unsere eigene Unzulänglichkeit denken, den anderen in einem anderen Licht zu sehen. Wir wollen da auch noch einmal auf den Herrn blicken, in Lukas 22, wie er auch diesen Charakterzug so schön vorgelebt hat. Da spricht der Herr Jesus in Kapitel 22, Vers 21 und 22 von seinem Verrat, dass er verraten werden würde und dass er an das Kreuz gehen würde. Der Sohn des Menschen geht dahin, wie es beschlossen ist. Er spricht also zu seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, von seinem Tod. Und was beschäftigt die Jünger? Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. So sind wir gestrickt. Der Jesus spricht von seinem unmittelbar davorstehenden Tod, von seiner Not, von seinen Leiden. Und die Jünger streiten sich darüber, wer von ihnen der Größte ist. Und dann stellt der Herr Jesus sich in Vers 27 am Ende als der Dienende in ihrer Mitte vor. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Da zeigt er auch wieder ein Beispiel von Demut. Aber dann kommt es, dieses Einander ertragend in Liebe. Vers 28. Dann sagt der Herr Jesus, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich bestimme euch ein Reich. Das ist doch gewaltig, oder? Wie hätten wir reagiert, wenn uns so ein Unverständnis, so eine Ignoranz entgegengeschlagen wäre? Wir hätten uns abgewandt. Wir hätten gesagt, das hat doch keinen Zweck, mit so welchen will ich nichts zu tun haben. Aber der Jesus sagt unmittelbar danach, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben. Er anerkennt das Gute bei den Jüngern. So ertrug er sie in Liebe. Welch ein Beispiel ist das für uns? In dieser Gesinnung sollen wir wandeln, entsprechend unserer Berufung. Und in dieser Gesinnung sollen wir auch die nachfolgende Ermahnung verwirklichen, die jetzt in Vers 3 vor uns kommt. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Das ist ein Vers, der nicht einfach ist und über den wir etwas in Ruhe nachdenken wollen. Es heißt hier, euch befleißigend. Da kommt schon der Gedanke vor uns, dass es jetzt um etwas geht, wo wir wirklich Energie aufwenden müssen. Mit Eifer und Fleiß etwas festzuhalten, was besteht, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Was ist denn die Einheit des Geistes? Vielleicht kann man sagen, das ist die Einheit, die der Geist Gottes bewirkt, der die Gläubigen mit Christus im Himmel und auch untereinander verbunden hat. Und zwar hat das initial stattgefunden in 1. Korinther, dem, was wir in 1. Korinther 12 lesen, was zu Pfingsten geschah, als der Geist Gottes auf die Erde kam und die Gläubigen zu einem Leib getauft wurden. Da wurden die Gläubigen dort in Jerusalem, als sie zu Pfingsten zusammen waren, durch den Geist Gottes untereinander verbunden zu dem einen Leib und mit Christus im Himmel, dem Haupt. Da wurde dieser eine Leib gebildet. Und doch heißt es hier nicht, dass wir die Einheit des Leibes bewahren sollen, auch wenn es unbedingt um diese Einheit geht. Die Einheit des Leibes, die besteht, die ist unzerbrüchlich, die hat Gott geschaffen. Hier wird von der Einheit des Geistes gesprochen. Und da ist mehr ein praktischer Aspekt, denke ich, im Vordergrund. Das ist eine praktische Einheit unter Gläubigen, die der Geist Gottes bewirkt, um jetzt in dieser Welt dieser Wahrheit von dem einen Leib, der existiert, Ausdruck zu geben. Und wenn es hier heißt Einheit des Geistes, dann wird der Fokus auf die Person des Heiligen Geistes gelegt und seine Absichten und seine Interessen, die er in dieser Einheit verfolgt, die werden in den Vordergrund gestellt. Das ist also hier ein ganz praktischer Aspekt von Einheit. Und diese Einheit sollen wir bewahren. Als etwas, was wir grundsätzlich haben, aber mit Sorgfalt in der Praxis ausleben und bewahren sollen. Und vielleicht kann man sagen, dass diese Einheit des Geistes drei Bereiche in unserem Leben berührt. Das betrifft einmal unser persönliches Leben. Das betrifft zweitens unser Zusammenleben im örtlichen Zusammenkommen als Versammlung, in der örtlichen Versammlung. Und drittens berührt die Einheit des Geistes auch das überörtliche Miteinander der Gläubigen. Biblisches Miteinander, das finden wir in diesem Begriff Einheit des Geistes bewahren vorgestellt. Und wenn wir diese drei Bereiche, die das, oder drei Beziehungen in unserem Leben, die das berührt, mal im Hinterkopf behalten, dann können wir vielleicht sagen, dass diese Aufforderung, die Einheit des Geistes zu bewahren, meint, dass wir uns in unserem persönlichen Leben, in unserem örtlichen Zusammenkommen und auch in dem überörtlichen Miteinander so verhalten, wie der Geist Gottes, der auch der Geist der Wahrheit und der Geist der Heiligkeit genannt wird, es wünscht. Dass wir entsprechend der Absichten, die der Geist Gottes hat, für unser persönliches Leben, für unser örtliches Miteinander als Glaubensgeschwister und auch für das überörtliche Miteinander, dass wir dementsprechend leben. Und zwar ganz besonders im Blick auf diese beiden Aspekte, die wir in Kapitel 1 und 2 des Epheserbriefes vor uns haben, im Blick auf die Wahrheit von dem einen Leib und von dem Haus Gottes. Und um das ganz praktisch zu machen, möchte ich versuchen, ein paar praktische Beispiele zu nennen, wie wir im Blick auf den Leib und das Haus diese Einheit des Geistes bewahren können. Wenn wir zunächst vielleicht mal daran denken, dass wir diesen einen Leib bilden, dann ist ein Punkt von Einheit des Geistes ganz praktisch zu bewahren, dass wir Liebe zu allen Heiligen, zu allen Gläubigen haben. Das ist ganz wichtig, dass wir Liebe zu allen wahren Kindern Gottes haben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und die soll sich auch zu allen Mitgeschwistern erzeigen. Ein zweiter Punkt, der damit verbunden ist, wenn Einheit des Leibes auch sichtbar werden soll, im Blick auf die Wahrheit von dem einen Leib, dann bedeutet das auch, dass wir ganz praktisch als Geschwister Gemeinschaft miteinander haben. Das ist dann vor allen Dingen auch im örtlichen Aspekt zu sehen, dass wir Gemeinschaft pflegen. Nur so können wir von dieser Einheit etwas darstellen. Wenn jeder von uns ganz isoliert seinen Weg geht, wenn er mit den anderen Geschwistern nichts zu tun haben will, keine Gemeinschaft pflegt, dann ist von Einheit nicht viel zu sehen. Deshalb ist das ein ganz praktischer Punkt, dass wir auch Gemeinschaft untereinander pflegen. Dass wir uns freuen, wenn wir uns sehen. Dass wir auch einander besuchen. Dass wir ein Auge für Geschwister haben, die vielleicht am Rand stehen, die nicht so gut vernetzt sind. Dass wir mal auf sie zugehen, dass wir sie integrieren, zumindest das versuchen. Auch das ist ganz praktisch, am Ort Einheit des Geistes zu bewahren. Einheit des Geistes bewahren im Blick auf den Leib, das bedeutet auch, dass wir keine andere Einheit anerkennen als den einen Leib. Das heißt, der eine Leib besteht aus allen wiedergeborenen Gläubigen. Das ist die einzige Einheit, die für uns in dieser Hinsicht gilt. Wir grenzen uns nicht durch eine Sonderlehre, durch einen Namen oder so etwas von anderen Christen, die zu diesem einen Leib gehören, ab. Wir bilden nicht eine spezielle Kirche. Das ist nicht Einheit des Geistes zu bewahren. Einheit des Geistes bewahren heißt, für uns gibt es nur diese eine Einheit, die des einen Leibes, zu der alle Gläubigen gehören. Zur Einheit des Geistes bewahren gehört auch, dass wir daran denken, dass einzelne örtliche Versammlungen nur ein Ausdruck der gesamten Versammlung sind. Dass es weltweit die Versammlung gibt, diesen einen Leib. Und wenn wir Einheit des Geistes bewahren wollen, dann bedeutet das auch, dass örtliche Versammlungen, örtliche Zusammenkommen von Gläubigen in Harmonie miteinander handeln und ihren Weg gehen. Dass auch Entscheidungen, die eine örtliche Versammlung in der Autorität des in ihrer Mitte weilenden Herrn trifft, von anderen örtlichen Versammlungen anerkannt werden. Auch das gehört zum Bewahren der Einheit des Geistes ganz praktisch gesehen. Wenn wir an den Aspekt des Hauses Gottes denken, dann gehört zum Bewahren der Einheit des Geistes, dass wir ganz persönlich abstehen von aller Ungerechtigkeit, wie wir im 2. Timotheusbrief aufgefordert werden. Dass wir uns wegwenden vom Bösen, weil wir erinnern uns, dem Haus Gottes Heiligkeit geziemt. Und es ist die Absicht des Geistes Gottes, diese Heiligkeit des Hauses Gottes aufrechtzuerhalten, und er möchte das hier dargestellt finden. Und so gilt es für uns ganz persönlich, dass wir uns vom Bösen fernhalten, vom Bösen trennen. Und das gilt auch im Blick auf unser örtliches Miteinander als Glaubensgeschwister, dass wir auch da keinerlei Böses, sei es in sittlich-moralischen Verhalten der Gläubigen, in der Lehre oder auch in den Verbindungen, die wir pflegen, dulden. Das ist nicht in Übereinstimmung zu bringen mit der Heiligkeit Gottes, wenn wir mit Bösem in Verbindung stehen oder Böses in unserem Leben haben und in unserer Mitte haben. Das meint auch, Einheit des Geistes zu bewahren im Blick auf das Haus Gottes, dass wir, ja, wie soll ich sagen, dass wir keine Einheit auf Kosten der biblischen Wahrheit fördern oder suchen, wie wir das so in der Ökumene finden. Ja, Hauptsache, wir sind alle zusammen und das, was uns trennt, diese Unterschiede, berechtigte Unterschiede, unterschiedliche Auffassungen über wichtige Punkte in Gottes Wort, das lassen wir mal beiseite. Hauptsache, wir sind alle zusammen. Das entspricht auch nicht den Absichten des Geistes Gottes. Denn der Geist Gottes macht nie Abstriche an der Heiligkeit Gottes und an den Gedanken Gottes. Also nicht Einheit um jeden Preis, nicht Einheit auf Kosten der Wahrheit, sondern Einheit in Übereinstimmung mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Nur das ist entsprechend auch der Ehre und Heiligkeit des Herrn. Das sind so ein paar Punkte, was es heißt, Einheit des Geistes zu bewahren. Und wir merken daraus, dass es im Wesentlichen zwei große Gefahren gibt. Einerseits, dass wir den Begriff Einheit zu eng fassen, dass wir nur eine kleine Gruppe inmitten des ganzen Volkes Gottes darunter verstehen, oder auf der anderen Seite, dass wir zu locker sind, dass wir eine zu große Einheit bilden, dass da auch solche aufgenommen werden können, dass wir ungezwungene Beziehungen zu solchen haben, die vielleicht gar nicht wirklich Leben aus Gott haben. So wollen wir wirklich den Herrn bitten, dass er uns hilft, dass wir uns befleißigen, diese Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Da kommt noch einmal der Aspekt der Gesinnung, die wir dafür brauchen, ins Spiel. Es muss in Frieden soll es geschehen. Und hier steht, denke ich, besonders der Friede im Miteinander, der Friede untereinander im Vordergrund. Dass wir versuchen, im Miteinander, auch bei unterschiedlichen Ansichten, doch in Frieden miteinander zu sein, nicht zu streiten, sondern das im Band des Friedens zu verwirklichen suchen. Nicht in Hochmut, nicht in Selbstgerechtigkeit, wie wir gesehen haben, sondern in Demut, Sanftmut, einander ertragend in Liebe und in diesem Band des Friedens. Und was uns vielleicht helfen kann dabei, denn das ist manchmal nicht einfach. Und wenn wir heute so in dieses Chaos, wie Martin das anfangs auch sagte, in der Christenheit um uns herum gucken, dann könnte man ja auch meinen, das hat doch alles keinen Zweck mehr. Das ist doch so ein Durcheinander, da kommt's doch auch nicht mehr drauf an. Aber dann darf uns das hier auch motivieren, euch befleißigend. Das soll eine Ermunterung sein, nicht aufzugeben. Es hat doch keinen Zweck mehr. Doch, es hat noch Zweck. Und es erfreut heute den Herrn und den Geist Gottes, wenn er solche sieht, die den Wunsch haben, diese Einheit, die besteht, auch praktisch zu verwirklichen. Und was uns auch dabei helfen kann, dieser Aufforderung nachzukommen, das ist der Gedanke, dass der Herr Jesus gestorben ist, um diese Einheit zu bewirken. Wir wollen das aus Johannes 11 lesen. In Johannes 11, Vers 51, am Ende lesen wir, dass der Hohepriester weissagte, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Der Herr ist gestorben, um diese Einheit zu bewirken. So wertvoll, so kostbar ist diese Einheit für den Herrn. Und wenn wir das mehr bedenken, dann wollen wir uns wirklich motivieren, auch in unserer Zeit, uns noch zu befleißigen, diese Einheit zu bewahren, den Gedanken Gottes, den Absichten des Heiligen Geistes für die praktische Verwirklichung dieser Einheit zu entsprechen. Und ganz kurz noch, in den Versen 4 bis 6 geht es auch um das Thema Einheit. Und es werden uns 7 Stücke vorgestellt, wo von ein oder einem gesprochen wird, sieben Einheiten. Und wir können diese sieben Stücke in drei Gruppen einteilen. Und Bibelausleger haben oft das Bild von Kreisen benutzt. Von Kreisen, die denselben Mittelpunkt haben, aber in ihrem Umfang immer größer werden. So Ringe, die umeinander sind. Da können wir drei solcher konzentrischer Kreise, wie man sagt, wenn alle Kreise denselben Mittelpunkt haben, erkennen. Der erste Kreis, das ist der Kreis göttlicher Gemeinschaft, der Kreis echten Lebens aus Gott. Und der wird uns in Vers 4 vorgestellt. Da heißt es, da ist ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Das steht in Verbindung mit diesem ersten Kreis. Der zweite Kreis ist der Kreis des christlichen Bekenntnisses. Das finden wir in Vers 5. Der steht in Verbindung mit einem Herrn, einem Glauben, einer Taufe. Und der dritte Kreis, das ist der größte, das ist der Kreis der Schöpfung, eine ganz universelle Einheit. Da wird von einem Gott und Vater aller gesprochen. Also drei Gruppen, drei Kreise von Einheit. Und wir können uns vielleicht im Blick auf diese drei Einheiten vier Fragen stellen jeweils. Die erste Frage ist, wer gehört dazu? Die zweite Frage ist, welche göttliche Person ist der Mittelpunkt? Die dritte Frage ist, wie betritt man diesen Bereich? Und die vierte Frage ist, wo finden wir hier in diesem Brief Belehrungen dazu? Wenn wir an den ersten Kreis denken, den Kreis der göttlichen Gemeinschaft, wer gehört dazu? Alle wahren Kinder Gottes. Alle, die Leben aus Gott haben. Welche göttliche Person zweitens ist der Mittelpunkt dieses Kreises? Das ist der eine Geist, das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Wie kommt man in diesen Bereich? Dritte Frage. Durch die Neugeburt und den Empfang des Heiligen Geistes. So wird man ein Kind Gottes, ein Glied am Leib Christi. Durch die Neugeburt und Versiegelung mit dem Geist Gottes. Und die vierte Frage, wo finden wir in diesem Brief Belehrungen dazu? Da können wir sagen, das ist hier in Kapitel 4, Vers 1 bis 16. Insbesondere auch die Verse, die wir, so Gott will, morgen Abend vor uns haben möchten. Das sind Verse, die sich auf diesen Kreis der Gemeinschaft, der Einheit beziehen, die besteht aus allen, die Leben aus Gott haben. Dann der zweite Kreis, der Kreis des christlichen Bekenntnisses. Wer gehört dazu? Alle, die sich zu Christus bekennen, alle, die sich Christen nennen. Und da können auch unechte Bekenner dabei sein. Ganz besonders heute. Damals, als dieser Brief geschrieben wurde, ging man sicherlich davon aus, dass auch in diesem Kreis nur solche waren, die wirklich Leben aus Gott hatten. Aber das änderte sich schon sehr schnell, dass auch zum Beispiel ein Simon der Zauberer getauft wurde und sich hinterher herausstellte, er hat überhaupt kein Leben aus Gott. Also das ist der Kreis, der aus allen denen besteht, die sich zum Christentum, zu Christus, zumindest dem Namen nach, bekennen. Wer ist der Mittelpunkt dieses Kreises? Das ist der eine Herr. Wie kommt man in diesen Bereich? Durch die christliche Taufe, durch die Taufe mit Wasser. Dadurch bekennt man sich hier auf der Erde zu Christus. Dadurch zeigt man nach außen, dass man ein Christ ist. Und viertens, wo finden wir Belehrungen für diesen Kreis des christlichen Bekenntnisses? Da können wir sagen, das ist in Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 21. Und interessanterweise beginnt und endet dieser Abschnitt auch mit dem Herrn, der der Mittelpunkt dieses zweiten Kreises ist. Und dann kommt der dritte Kreis. Das ist vom Umfang her der größte. Wer gehört dazu? Alle Menschen. Weil Gott hier als der Ursprung, als der Vater aller Menschen vorgestellt wird. Zu diesem Kreis der Einheit gehören alle Menschen. Wer ist der Mittelpunkt dieses Kreises? Es ist Gott, der Vater. Wie kommt man in diesen Bereich? Durch die natürliche Geburt. Und wo finden wir Belehrungen für diesen Kreis? Das ist dann ab Kapitel 5, Vers 22 bis Kapitel 6, Vers 9. In diesem Abschnitt finden wir die ganz natürlichen Beziehungen, in die alle Geschöpfe, alle Menschen gestellt sind. Ehe, Familie, Berufsleben, Kinder, Eltern. Das sind Beziehungen, die alle betreffen. So finden wir in diesem Teil, Kapitel 5, Vers 22 bis 6, Vers 9, besonders Hinweise, Ermahnungen, die zu diesem Kreis der Einheit gehören. Der erste Kreis, dieser eine Leib, an den wir uns erinnert haben, der aus allen Gläubigen besteht. Und das ist ganz im Gegensatz zu den vielen Leibern, in Anführungsstrichen, die wir in der Christenheit heute haben. Der eine Geist, durch den diese Einheit gebildet worden ist, und auch das steht ganz im Gegensatz zu den vielen menschlichen Regulierungen, die wir heute haben, anstatt alles der Leitung des Geistes zu überlassen. Und eine Hoffnung, die wir haben, dass der Jesus wiederkommt, dass er uns zu sich holt, dass wir ihn sehen, wie er ist, und dass wir für ewig im Vaterhaus sein werden. Das ist diese wunderbare Hoffnung, die alle die haben dürfen, die wirklich Leben aus Gott haben. Und wir wollen es dabei genügen lassen, ist schon etwas zu spät geworden. Entschuldigt bitte. Aber wenn wir das vor Augen haben, was für ein Vorrecht das ist, dass wir zu diesem einen Leib gehören dürfen, dass wir jetzt aufgefordert werden, entsprechend der hohen Berufung, in die wir gebracht worden sind, zu wandeln, zu leben, und uns die Gesinnung gezeigt wird, die dieser Stellung passend ist, die der Herr Jesus vollkommen gezeigt hat, dann wollen wir uns auch neu ermuntern lassen, dieser Aufforderung nachzukommen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens, in dem Bewusstsein, dass diese Einheit für unseren Herrn so kostbar ist, dass er sein Leben dafür gegeben hat.